Jetzt kommt der Vortrag vom 23. Oktober 2010 zum Thema Jugendliche mit ADHS, ihre Bedürfnisse und Unterstützungsmöglichkeiten durch Psychotherapie und Coaching. Die Veranstaltung ist von der ELPOS organisiert und findet in Luzern statt. Thema lautet Jugendliche mit ADHS, ihre Bedürfnisse und Unterstützungsmöglichkeiten durch Psychotherapie und Coaching. Ich habe das erst jetzt so genau gelesen. Ich werde mich probieren, an den Titel zu halten. Die Idee ist, dass ich Ihnen so ein paar Gedanken mitgebe. Man kann vielleicht, wenn Verständnisfragen vorhanden sind, nach meinem Vortrag gerade noch ein bisschen fragen und sonst dann am Schluss zusammen mit meinem Co-Referent. Also ich werde bis am Schluss da bleiben, sodass Sie sich Fragen können notieren und dann am Schluss noch stellen, wenn das in Ordnung ist. Als einleitende Gedanken, verstehen alle Schweizerdeutsch? Ist das okay? No. Das hat niemand opponiert. Als einleitende Gedanken möchte ich zuerst sagen, ich beschäftige mich schon seit 40 Jahren jetzt mit dem ADHS. Mit Unterschied, also mit Unterbrüchen. Früher hat man ja nicht ADHS gesagt, sondern POS, also psychoorganisches Syndrom, frühkindliches psychoorganisches Syndrom. Heute wird es unter dem Begriff von ADHS zusammengefasst, das heisst Aufmerksamkeitsdefizitstörung. Während früher die Ärzte, also Psychiater, das noch abgelehnt haben, viele Psychologen, viele Ärzte, das gibt es gar nicht. Ein Psychiater hat mal gesagt, Psychopathologie ohne Signifikanz, was natürlich nicht stimmt, kann man es heute nachweisen und von dort her ist die ganze Medizin jetzt darauf aufgesprungen und das Problem der Mediziner ist, dass sie immer Pathologie sehen. Und ich bin zwar auch Medizinerin und Psychiaterin, aber ich sage, ADHS ist an sich eine Normvariante. Das heisst, es ist ein Mensch, der ein bisschen aus der Norm rausfällt, der nicht genau in der Mitte liegt von der gaussischen Glockenkurve, aber wegen dem muss man noch nicht krank machen. Und wegen dem muss man auch nicht immer gerade mit Medikamenten einfahren. Man kann unterstützen, man muss aber nicht. Und was schlussendlich Krankheit ausmacht, ist Interaktion zwischen Umfeld und dem Mensch. Und wenn die Interaktion zwischen Umfeld und Mensch nicht gut läuft, dann gibt es eine Krankheit daraus. Und da sagt man sogar, also früher hat man gesagt, ADHS wächst sich einfach aus in der Pubertät und dann ist der Mensch gesund und normal. Heutzutage weiss man, dass das nicht stimmt. Der behaltet immer gewisse spezielle Eigenschaften und heutzutage redet man darum auch vom ADHS bei Erwachsenen. Und wenn man wieder von der Pathologie ausgeht, dann sagen die Psychiater, 75% von den Erwachsenen diagnostizierten ADHS-Patienten haben eine zweite Krankheit, eine zweite psychiatrische Krankheit. Und das ist absolut erschreckend. Und ich sage dem, das müsste nicht so sein. Also quasi nur 25% werden sogenannt normal. 75% entwickeln irgendeine sekundäre Krankheit. Und da gibt es dann manisch-depressiv, Schizophrenie, Drogenkrankheit, Delinquenz gibt es viele und des vielen mehr. Und da funktioniert euch irgendjemand der Umgang mit diesen ADHS-Kindern nicht gut. Es gibt dann die anderen extremen Formen, die sehr berühmt werden, also Künstler werden, Politiker werden, Ärzte werden, berühmte Leute werden. Und ich glaube, der Bill Gates zählt dazu, der Mozart, der Churchill und so weiter. Also man könnte viele aufzählen. Dort haben die Eltern irgendetwas recht gemacht und das Erziehungssystem hat es recht gemacht, dass die so gut rausgekommen sind. Und man sollte eigentlich bei diesen gesunden Verläufen schauen, was man machen müsste, dass es gut rauskommt. Das so ein bisschen als Einleitung. Jetzt zur Pubertät. Also Jugendliche sind in der Pubertät. Die Pubertät wird heutzutage immer ein bisschen länger. Sie fängt ein bisschen früher an, sie hört später auf. Und die Eltern mögen es fast nicht mehr, weil sie so lange dauern. Pubertät ist an sich die Phase vom Erwachsenwerden, von der Persönlichkeitsentwicklung. Und wenn man in der Pubertät nicht, ich sage dem artgerecht mit dem ADHS Jugendliche umgeht, dann entwickelt er mit Sicherheit sekundäre Störung. Respektiv, ja, dann kann es auch eine Persönlichkeitsstörung geben. Das ist auch eine von den Diagnosen, die Persönlichkeitsstörung, die sich aus dem ADHS heraus entwickeln kann, wenn man denen nicht gerecht wird. Wenn sie ein Ross oder einen Hund nicht gerecht, artgerecht halten, dann wird er zu einem Krüppel. Wenn man einen Mensch nicht artgerecht oder persönlichkeitsgerecht mit dem interagiert, der stützt, sich nicht persönlichkeitsgerecht mit dem Menschen auseinandersetzt, dann kann er eine Fehlentwicklung machen. Und das wollen wir natürlich um alles in der Welt verhindern. Und darum sind wir ja heute hier miteinander zusammen. Ich gehe jetzt kurz durch, was ganz wichtig ist in der Pubertät. Das ist natürlich überhaupt nicht erschöpfend, aber ich fange bei den Emotionen an. In der Pubertät muss der Mensch lernen, mit seinen eigenen Emotionen umzugehen. Und das ist eine der wichtigsten Aufgaben. Also man sagt ja, die Pubertätsliteratur, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Man liest im Deutsch Leiden des jungen Werther und so weiter. Und Teilkinder kommen dann nämlich sogar zum Eskalieren und manchmal gibt es sogar Selbstmordraten. Das ist natürlich, dann ist nicht gut gelaufen im Umgang mit diesen Emotionen. Der eigene Umgang mit den Emotionen ist etwas Wichtiges und das braucht einen Lernprozess und das braucht auch eine Art eine Auslaufmöglichkeit. Wir Schweizer sind eher von so Emotionen ein bisschen zurückhaltend im Vergleich zu Griechen, Italienern, wahrscheinlich auch Franzosen sind noch ein bisschen und Spanier, also alle Mittelmeerländer tolerieren mehr Emotionen. Wir Schweizer, Deutsche wahrscheinlich auch nicht, tolerieren nicht so viele Emotionen, es sei denn in einem Kontext, also die Autorität, die darf sie noch negativ verwenden. Aber das Kind darf sie nicht verwenden, obwohl eigentlich dem Kind die Emotionen viel mehr zustehen. In dem Sinn, ADHS-Kinder sind noch ganz speziell emotional. Man sagt, dass sie sind impulsiv, sie können ihre Emotionen nicht so gut steuern, sie haben sehr stark überschüssende Emotionen, sie verfügen über eine schnelle, starke emotionale Reaktionsbereitschaft. Das macht sie sehr herzlich, liebevoll, wenn es positiv ist. Wenn sie verrückt werden, dann macht es ein bisschen schwieriger. Dann können sie da recht reinfahren, böse Sachen sagen, Gegenstände zerstören, das Zimmer zusammenschlagen, Türen schletzen, sodass der Türrahmen rausgeht und lauter solche Sachen. Häufig haben dann die Eltern die Tendenz zu sagen, das geht doch nicht, das kann ich nicht zulassen, das darf ich ihm nicht erlauben, sonst meint er, kann ich das immer machen oder sie. Also oft sind die Buben noch schlimmer, aber es gibt sehr emotionale Mädchen, die da auch sehr wild tun können. Und dann muss ich den Eltern immer sagen, im Augenblick, wo die Emotionen so hoch schlagen, wo die riesige Wellen machen, können sie nicht erziehen. Können sie aufhören, da dürfen sie nicht erziehen. Denn wenn sie dann dem Kind so eine erzieherische Barriere setzen, dann gibt es nur eine Springflut. Und ich bringe dann das Beispiel aus der Chaos-Theorie. In der Chaos-Theorie schaut man Wellen an, also wenn es zum Beispiel eine Welle hat auf dem Meer, die keine hohe Amplitude hat, aber eine lange Wellenlänge, dann schiebt sich die über das Meer. Und wenn sie an den Rand kommt, also ans Ende vom Meer, ans Ufer kommt, und wenn dort eine Mauer ist, dann peitscht sich die auf und es gibt eine Springflut. Und wenn Sie Ihrem erregten ADHS-Kind eine Mauer anheben, dann gibt es eine Springflut. Das heisst, dann wehrt sich dermassen stark dagegen, dass Sie überrollt werden, dass es zerstörerisch wird und das ist nicht gut. Darum sage ich, im Augenblick vom emotionalen Ausbruch dürfen Sie nicht erziehen, sondern Sie dürfen nur beruhigen. Sie dürfen dort nicht mit den Regeln kommen, Sie dürfen dann nicht sagen, das geht doch nicht. All diese Sätze können Sie weglassen. Sie müssen nur sich selber beruhigen und ruhig mit dem Kind Kontakt haben. Auch nicht sagen, gang weg, das toleriere ich nicht. Das ist Beziehungsabbruch und das macht auch wieder Angst. Denn Liebesentzug macht Angst. Sie sind ja angewiesen auf die Beziehung zu uns Eltern oder Erzieher. Und darum sollte man eigentlich keinen Beziehungsabbruch machen, sondern an erster Stelle sich selber beruhigen und ruhig im Kontakt bleiben. In dem Sinn kann man Emotionen nicht erziehen, Emotionen kann man nur beruhigen. Und das ist ein Wissen, das wir auch in der Psychiatrie verwenden müssen. Wenn ein Patient absolut verhüttert und emotional aus dem Häuschen reinstürmt, kann man nicht sagen, das geht nicht. Man muss selber ruhig mit dem Kontakt aufnehmen. Denn die Emotionen sind in dem Moment, wo sie so stark Wellen schlagen, sind sie nicht mehr der Kognition unterstellt. Und da kann man auch nicht argumentieren. Da kann man aufhören mit argumentieren. Wenn ein Ross wild tut, kann man auch nicht sagen, das geht nicht und das erlaube ich dir nicht. Also man muss sie eher ein bisschen laufen lassen und dann wieder zu sich nehmen. Also wenn man ein Kind, einen Jugendlichen im Augenblick, wo er emotional aufgewühlt ist, möchte erziehen, dann gießt man Öl aufs Feuer, bläst das Feuer rein und erhöht das Feuer. Und ich sage damit, also so im Extremfall sage ich, sie bringen in dem Moment ihr Kind nicht zum Folgen, sie können es nicht führen, sie müssen es zuerst beruhigen, bevor sie es wieder führen können. Und wenn sie rigid, also ja, zu streng dahinter gehen, dann also, sage ich damit, sie können ihr Kind totschlagen und es folgt trotzdem nicht. Und so geht es. Also es geht dann damit um Leben und Tod. Also man wird ja selber, je nachdem, so verrückt, dass man es fast nicht mehr aushält. Und da muss man sich an die Regeln halten. Halt jetzt, stopp, nichts mehr erziehen. Nur noch sich selber beruhigen. Und durch das dann auch das Kind beruhigen. Wenn dann der emotionale Sturm mal vorbei ist, also wenn sich beide wieder beruhigt haben, dann macht man eine sogenannte Nachbesprechung, sage ich dem Amis. Das soll nicht gerade eine Stunde hinter dran sein, soll aber auch nicht zwei Wochen hinter dran sein, denn dann ist alles wieder vergessen. Es kann ein Tag oder zwei Tage später sein, kommt darauf an, wie es einem selber geht. Und dann kann man sagen, ich will nochmal schnell auf den Vorfall zurückkommen. Das soll aber nicht am Mittagstisch sein, nicht zwischen Tür und Angel, sondern, also ich sage sogar, machen Sie eine Sitzung mit Ihrem Kind. Gehen Sie in ein Zimmer, machen die Türen zu, der Partner darf nicht zuhören, denn der mischt sich sonst ein. Die anderen Geschwister dürfen auch nicht zuhören. Es ist eine private Sitzung zwischen Ihnen und Ihrem Kind. Dann Problem werden nur in der Dualbeziehung gelöst, also in der Zweierbeziehung, und nicht, wenn es noch Spektatoren hat oder Voyeure, wo sich dann so sogenannt hilfreich, vermeintlich hilfreich reinmischen. Also nicht abgeschlossen, aber Türen zu. Und nicht gestört von irgendetwas. Auch nicht vor dem Computer, ja, kannst reden, ich mache da weiter, das geht natürlich auch nicht. Und dann, in dem Augenblick können Sie sagen, ich will nochmal zurückkommen auf die Situation und dann zuerst die Situation schildern. Du bist dann und dann heimgekommen, nicht du bist zu spät heimgekommen. Das ist kein Wert, das ist schon eine Wertung. Und Sie müssen die Situation absolut wertfrei schildern. Du bist um 3:30 am Morgen heimgekommen, ich habe die ganze Nacht gewartet oder ich habe geschlafen, ich bin aufgewacht, ich bin aufgestanden, es ist mir das und das durch den Kopf gegangen, ich habe das und das gesagt, du hast das und das gemacht, ich habe das und das, ich habe so reagiert und so weiter. Also einfach nur die Abfolge, wie das passiert ist. Und dann kann man auch eigene Fehler eingestehen. Ich glaube, das nächste Mal bleibe ich nicht mehr auf oder wenn ich verdwache, dann warte ich bis am nächsten Morgen. Und dann reden wir miteinander, also das und das ist von mir her wahrscheinlich ein Fehler gewesen. Und dann kann man aber die Regeln durchgehen. Ich möchte, dass wenn du später heimkommst, als was du mir gesagt hast, dass du mir dann ein SMS schickst oder was auch immer. Also dann halt einfach seine Regeln durchgehen. Kannst du das noch vollziehen? Oder hast du einen Vorschlag für eine andere Regelung? Also man handelt dann aus, was für eine Regel. Also man schildert die Situation, man sagt dann seinen Wunsch, aber nicht du musst, sondern ich möchte. Man darf keinen Befehl mehr durchgeben, dann sollte ja ein Erwachsener werden, der sollte lernen, mit sich selber umzugehen. Also man sagt seine Regeln und man fragt dann, was ist seine Problemlösung. Man könnte auch sogar sagen, das ist nicht so gut gewesen, was wir da gemacht haben, was ist deine Problemlösung? Und zuerst im Jugendlichen einen Vorschlag machen lassen, also zuerst den Jugendlichen einen Vorschlag machen lassen und erst dann die eigene Regel durchgeben. Also ich als Therapeutin frage häufig zuerst die Jugendlichen, das und das Problem haben wir, wie siehst du es und was ist dein Lösungsvorschlag? Und es ist gut, wenn man den Jugendlichen zuerst fragt, dann muss er mitdenken. Und dann kann er nicht einfach Nein sagen, sondern dann muss er selber einen Vorschlag machen und dann können sie sagen, das genügt mir nicht ganz, ich will noch ein bisschen mehr. Und dann meine Vorstellung ist die und die. Und dann kann man aushandeln und dann landet man dann irgendjemand, wo beide zufrieden sind damit. Also nicht einfach nur befehlen, ich will das nie mehr und das geht nicht und sonst passiert das. Also nicht mit Trauen und nicht mit Befehlen und Trauen und Bestrafung, sondern wirklich sie als schon herangehende Erwachsene anschauen. Vielleicht noch ein weiterer Punkt, das haben Sie schon bei Ihren ADHS-Kindern, die klein waren, gemerkt. ADHS-Kinder sind sehr stark von innen her gesteuert. Also sie haben so einen eigenen Pilot und wenn sie etwas grinsen haben, dann muss das durchgesetzt werden. Also sie haben Starrköpfe oder sind Eigensinn. Und im Augenblick, wo sie als Eltern dann sagen, nein, das geht nicht, dann bauen sie da wieder so eine Mauer auf und dann macht er da seine Springflur. Und aus dem Grund sollte man eigentlich den ADHS-Kindern nie sagen, nein, das geht nicht. Also das Nein kann man gerade weglassen. Denn das Nein unterbricht sie ihre Zielstrebigkeit. Sie sind ja hypermotiviert, wenn sie etwas gefunden haben, was ihnen gefällt. Wenn man von ihnen etwas verlangt, was sie nicht gern haben, dann sind sie überhaupt nicht motiviert. Aber wenn sie etwas gefunden haben, was ihnen gefällt, und das finden sie, dann sie haben immer Sachen, die sie interessiert, und dann bremst man sie ab, dann löst das einen Wutanfall aus. Und darum nicht Nein sagen, sondern sie dort abholen, wo sie sind. Aha, ich sehe, du machst das und das gern. Und dann sagen, und mir ist wichtig das und das. Und ich hätte es gern so. Also das Nein in dem Sinn überspringen, um die riesige emotionale Auflehnung da zu verhindern. Es gibt trotzdem noch eine Reaktion. Und gerade sagen, wie man es will. Also man muss gar nicht sagen, wie man es nicht will, sondern man muss sagen, wie man es gern hätte. Und im Augenblick, wo man sagt, wie man es gerne hat, dann versteht das Kind einem auch besser. Jetzt, häufig haben wir Regeln von unseren Eltern übernommen und wir wissen das gar nicht. Und wir merken erst, wenn das Kind irgendwelche Regeln überschreitet, dass wir das nicht wollen. Und im Augenblick, wo wir sagen müssen, wie wir es gerne hätten, müssen wir uns unseren Regeln bewusst werden und müssen die ausdrücken. Und ich denke, das ist eine sehr heilsame Angelegenheit. Also es tut einem gut, wenn man sich selber bewusst werden muss, was will man eigentlich? Und nicht nur, was will man nicht. Zu Zeiten, also wenn man den Beruf ausgewählt hat, hat man immer besser gewusst, nein, das will ich nicht, das will ich nicht, das will ich nicht. Aber was man will, hat man noch nicht recht gewusst. Also es ist eben schwieriger zu sagen, was man will, als was man nicht will. Aber im Umgang mit ADHS-Kindern das Nein weglassen und sagen, was man will. Also es gerade das Positive sagen. Denn wenn man die Regeln sagt, wie man es gerne hat, also da sagen mir die Eltern immer, ja, ich habe es ihm schon gesagt, aber er lässt nicht. Er lässt nicht auf mich. Und dann frage ich, wie haben sie es gesagt? Ja, eben. Und dann kommt meistens ein Beispiel, dass sie so mit emotionalem Nachdruck etwas sagen. Und da ADHS-Kinder sehr sensibel sind, c'est le ton qui fait la musique, also die hören, was da hinten dran läuft, an Emotionalität. Und wenn man zu viel Druck aufsetzt, dann machen sie nur Gegendruck und dann hören sie gar nicht. Und von dort sagen den Eltern, sie müssen selber überzeugt sein von dem, was sie sagen, also von der Regel, die sie sagen, und nicht das Kind sollen überzeugen. Denn je weniger man überzeugt ist, umso mehr will man es gegenüber überzeugen. Also man will gegenüber zu einer Kooperation drin. Und das geht nicht. Man muss selber überzeugt sein und das mit einem überzeugten Standpunkt sagen, dann ein bisschen warten können. Und dann ist es oft erstaunlich, wie gut das Kind übernimmt. Hingegen, wenn Sie dem Kind, dem Jugendlichen, ihr in Regel den Hals abstopfen wollt und nimmt hier Frisshändler, dann gibt es nur eine Abwehr und dann haben sie gar nichts. Und das ist etwas ganz Schwieriges für Eltern, dass sie lernen, eine eigene Überzeugung haben. Ich sage dann, man muss sagen, sie müssen eine mentale Kraft entwickeln. Und bevor sie zum Kind angehen, müssen sie wirklich überlegen, will ich das, kann ich das, setze ich mich durch. Und dann das mit dieser nötigen Überzeugung sagen. Hingegen, wenn sie zögern und denken, es geht sowieso nicht, ich bringe es nicht an, dann müssen sie gar nicht sagen. Und das den Eltern beibringen, ist manchmal ein bisschen schwierig. Und wenn ich dann den Eltern probiere, Rückenstütze zu geben und zu sagen, ja, was sind ihre Regeln, dann sagen sie, ja, ich kann schon, aber es geht ja sowieso nicht. Und wenn ich dann sage, sie könnten es so oder so machen, dann sagen sie, ja, ja, schon probiert, es geht aber nicht. Also, wenn man natürlich die Haltung hat, es geht nicht, dann geht es nicht. Dann müssen wir gerade gar nicht anfangen. Man muss wirklich überzeugt sein. Und da komme ich wieder mit dem Beispiel von der Tierwelt. Also, wenn man reitet und dann denkt, ich bringe das Ross nicht dort hin, wo ich will, oder nicht über das Hindernis, dann geht es sicher nicht. Dann spürt mit dem Körperkontakt, wenn man ein Bein hat, spürt, die ist unsicher. Die weiß nicht, was sie will, dann macht sie was. Also man muss wirklich eine gewisse innere Kraft entwickeln und dann die Regeln sagen. Jetzt Punkt zu Regeln, wenn ich an mich selber frage, was geht nicht, dann sage ich alles. Dann sage ich, das geht nicht. Sie müssen etwas herauslesen. Und lieber nur ein paar wenige Sachen dran nehmen und die eins nach dem anderen durchsetzen als 100'000 Sachen und alle gehen nicht. Also sie müssen sich reduzieren auf ein paar wenige Sachen und dann langsam an den Feinheiten schleifen. Und so frage ich dann an meine Eltern, was sind die drei wichtigsten Sachen? Und dann müssen sie wählen und dann schaut man und schafft dann an dem. Etwas weiteres, also man kann ja Kinder auf verschiedene Arten erziehen, mit Befehl, mit Bestrafung oder mit Emotionalität, also mit Schuldgefühl. Erziehung durch Schuldgefühl, da bin ich ganz scharf drauf, ist keine gute Sache. Denn ich habe natürlich dann viele Patienten, die leiden unter ihrem Schuldgefühl, wo es dann wirklich eine Krankheit daraus gibt und das ist nicht gut. In der Pubertät ist man einerseits ja, sehr impulsiv, emotional aufgewühlt, man hat aber auch ein sehr grosses soziales Gefühl und ein riesiges Gerechtigkeitsgefühl. Und auch wenn ein Kind noch so aggressiv ist, noch so impulsiv ist, hinten dran sind trotzdem riesige Schuldgefühle. Also, ich hatte zum Beispiel eine gehabt, die ist an mich über ihre Mutter hergefallen wie verrückt. Und hinterher, wenn sie die Mutter dann so schlecht behandelt hat, hat sie riesige Schuldgefühle gehabt. Die Mutter hat gedacht, der ist das völlig gleich. Der macht das gar nicht. Also operieren Sie nicht mit Ihrem eigenen Leiden und sagen, wenn du so böse bist, dann geht es mir schlecht. Oder wenn du so böse bist, macht der Vater einen Herzinfarkt. Oder der kleine Bruder hat keinen Platz mehr. Also holen Sie nicht Krankheiten rein, nicht die eigenen, nicht die von einer Geschwister, nicht die vom Partner, um das Kind zum Gehorsam zu bringen. Denn das ist keine gute Methode. Es ist wichtig, dass sie selber anstehen und sagen, was sie wollen. Und es ist erstaunlich, wenn sie anstehen und sagen, was sie wollen, auch wenn das Kind nicht gerade sofort folgt. Ein paar Jahre später hat alle ihre Regeln doch sehr gut aufgenommen. Ich hatte mal eine jüdische Mutter, Adi heisst gut, und die hat gesagt, ja, der macht nichts von dem, was ich will. Und ich habe gesagt, glauben Sie mir, der wird wahrscheinlich mehr von ihren Regeln aufnehmen. In 5 Jahren werden sie es sehen. Und 5 Jahre später ist sie gekommen und hat sie gesagt, sie haben recht gehabt. Und er hat die Regeln besser aufgenommen als all seine Geschwister. Obwohl er sich zuerst fürchterlich dagegen gewehrt hat. Ich verlange viel von den Eltern. Selbstverständlich dürfen sie auch mal menschlich sein und halt auch ausrasten und auch alles falsch machen. Das ist nicht so schlimm. Die Kinder sind ja auch Menschen und die können das auch sehen. Und manchmal ist das sogar nötig, dass sie sehen, meine Mutter, mein Vater ist nur ein Mensch und er verliert manchmal auch Pedale. Aber dann sage ich nicht aufs Kind schiessen, Also wenn man emotional wird, sondern in die Luft schiessen. Also ich bin so verrückt und ich halte jetzt nicht mehr aus, ich weiss nicht mehr was. Und nicht, du bist dahinterletzt und unmöglich. Also nicht ein Argumentum als Personen, also nicht auf Person losgehen. Dann denken sie immer daran, es geht um Persönlichkeitsentwicklung von dem Kind. Und wir wollen die ja stärken, wir wollen die nicht schwächen. Also sie dürfen schon schwach sein, aber mit dieser Schwäche nicht ihres Gegenüber erdonnern, sondern die Schwäche einfach zeigen. Von mir ist ein hysterischer Anfall, das macht alles nichts. Oder vielleicht auch davonlaufen in der Wut und für sich selber schauen. Aber generell, sage ich natürlich zu den Eltern, probieren sie den Fels in der Brandung zu sein. Denn sie sind älter, sie sind erfahrener, sie haben ihren Job, sie haben ihre Position und sind sie von dort her nachsichtig, wenn das Kind ein bisschen daneben hält. Und das tue ich auch wieder ausdrücken mit einem Satz. Ich sage, sie müssen dem Kind Welpenschutz geben. Sie dürfen nicht gleich zurückschiessen, wie das Kind gegen sie schiesst. Und wenn sie die Versuchung kommen zu schiessen, dann eben so in die Luft. Macht auch Eindruck. Und ist weniger zerstörerisch. Vielleicht ganz schnell ein Beispiel. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Ja, mal. Ich hatte ein ADHS-Kind, Diagnose ist erst gestellt worden mit 15, 16. Und von der Kinderärztin hat sie mir dann die Familie geschickt. Und der hat noch keine Lehrstelle gehabt. Und hat in der Schule blöd da, gefehlt, Noten nicht angebracht und so weiter. Er hat dann fertig gebracht, eine Lehrstelle zu finden. Ich habe ein einziges Mal mit dem Lehrmeister telefoniert und der Lehrmeister hat gesagt, doch, es ist alles in Ordnung, ich nehme ihn gern, aber irgendetwas ist komisch bei dem. Dann habe ich gesagt, ja, Sie haben recht, er hat ein ADHS. Und dann habe ich dann gesagt, nennen Sie den ganz nahe an sich hin, also dass Sie ihn führen, dann er akzeptiert wahrscheinlich nur der Chef. Wenn irgendjemand anders den Befehl gibt, dann geht das nicht so gut. Okay, verstanden, ich habe ein paar andere Sachen gesagt. Er hat jetzt an sich angenommen. Der Bub war dann ganz stolz gewesen, dass er immer für den Chef arbeiten durfte und war sehr motiviert gewesen. Jetzt, die Eltern sind heimlich miteinander in die Ferien gefahren, noch bevor er angefangen hat. Das war in der Ferien gewesen, vor der Lehre hat es angefangen. Dann komme ich ein Telefon über vom Zeltplatz oder von der Grenze, also Tessin, Italien. Eine Verzweiflung, der Bub ist davon gelaufen, das Haus ist zusammengebrochen, der Bub davon gelaufen, er geht heim. Und ist dann rausgekommen, er wollte an ein Konzert gehen. Und ist nur, weil die Mutter gesagt hat, er müsse mitkommen und hat aber heim wollen. Dann Diskussion am Telefon, hin und her, Kriseninteraktion. Schlussendlich sind sie dann heimgegangen mit ihm und haben dann auch das Konzert gehen lassen. Also, ich kann nicht alles erzählen, aber es war ein riesen Durcheinander, so mit Krisenintervention, mit Telefon hin und her. Jetzt mache ich einen Schnitt, der hat die Lehre angefangen. Ich habe vor einem Monat mit dieser Mutter telefoniert und gesagt, ich habe so Freude an diesem Sohn, der hat sich so gut entwickelt. Also ich habe die Mutter natürlich noch ein paar Mal beraten, wie sie umgehen mit ihm, alles das, was ich jetzt so ihnen gesagt habe. Und sie hat das gelernt, der Vater hat es noch nicht ganz so gut gelernt, aber die Mutter hat es gelernt. Und der Sohn hat sich wirklich gut entwickelt. Hat aufgehört mit Haschisch rauchen und sucht jetzt einen anderen Lehrmeister, weil das irgendwie ein bisschen entgelaufen ist. Also mit dem muss ich sagen, auch wenn etwas ganz schrecklich gelaufen ist und nach fürchterlicher Eskalation ausgesehen hat, die Mutter hat wirklich gelernt, mit dem umzugehen und sagt jetzt, er ist ein gefreuter junger Mann, ich bin so stolz auf ihn. Hat sie dort überhaupt nicht gesagt, ich könnte noch den Mund schiessen. Ist ihre Aussage. So viel zum Umgang mit den Emotionen. Jetzt als drittes Umgang mit Lernverhalten, Schule und beruflicher Laufbahn. In der Pubertät sollte man ja, wenn man nicht weiter in die Schule geht, ins Gymnasium, sollte man entscheiden, was man werden will, was man lernen will. Und es gibt ADHS-Kinder, die sehr intelligent sind, schnelle Auffassungsgabe haben und dann einfach wieder in die Schule gehen. Das ist einfach für die. Da kommt dann das Problem oft erst hinter dran. Es gibt solche, die in der praktisch begabt sind, die vielleicht noch eine Lernstörung dazu haben und die gehen dann in eine Lehre. Aber jetzt was? Ich kenne das Schulsystem nicht im Kanton Luzern, ich komme aus dem Aargau, aber wir haben dort SEC, also Realschule, SEC oder BET. Und bei dem Übertritt von Primarschule, also von der 5. Klasse in die Bezirksschule oder Sekundarschule und dann nachher in die Lehre, da haben die Eltern natürlich wahnsinnig Angst, der ist nicht gut in dem Fach und in dem Fach, der findet er keine Lehrstelle, der hat eine schlechte Note in Betragen. Was mache ich? Oh Schreck. Also die Eltern machen Panik, wenn die Kinder abhängen. Jetzt in der Pubertät sind sie oft mit anderem interessiert, mit einem anderen Geschlecht, mit sozialen Sachen etc. etc. Und manchmal ist die Schule dann ein bisschen langweilig oder einfach sekundär. Manchmal gibt es Lehrer, denen es gelingt, die Schule attraktiv zu halten, interessant, dann gehen sie gerne. Wenn es nicht gelingt, dann lassen sie das einfach hängen. Und dann sieht man natürlich, wenn sie noch Lernstörung haben, dann sieht man immer wieder die Eltern, die mit diesen Kindern lernen. Da sage ich prinzipiell, machen sie das nicht. sie sollten Mutter und Vater sein, sie sollten kein Lerncoach sein. Wenn es ganz gut geht, dann sage ich sicher nicht aufhören, aber in der Regel geht es nicht so gut. Dann, man verliert Geduld, das Kind will von der Mutter oder vom Vater sich nichts sagen lassen. Und von dort her machen sie sich ihre Beziehung nicht kaputt mit dem Lernen mit dem Kind. Dann noch bis nachts um 12 Uhr, beide sind müde, am Morgen müde etc. Und da sage ich, die Verantwortung für sein Lernverhalten im Kind abgeben. Aber auf eine ruhige Art, als Ritual. Nicht im Sinne von, du regst mich auf, blass mir jetzt zu, ich mache jetzt nichts mehr, muss selber rufen. Sondern, und ich sage dann immer, man muss einen guten Moment finden, vielleicht in der Sommerferien oder in der Frühlingsferien oder in der Weihnachtsferien, und sagen, jetzt fängt dann die Schule wieder an, ich habe mir das überlegt. Wir haben damals immer so ein Care miteinander. Ich finde, du bist jetzt alt genug, ich übergebe dir deine Lernverantwortung. So, ich übergebe dir. Ich sage auch den Eltern sogar, man soll es übergeben mit einem kleinen Talisman. Also mit einem Schlüsselring, mit einem Halskettel oder irgendein Gegenstand, einen schönen Stein. Irgendetwas, eine symbolische Kraft im Sinne von Selbstverantwortungsübergabe. Also es geht um die Verantwortungsübergabe. Und dann kann man sagen, wenn du Hilfe von mir willst, stand ich dir gerne zur Verfügung, aber nicht mehr nach der 10. Und du musst es einen Tag vorher anmelden. Und sonst kann ich nicht. Denn ich muss in meinem Kopf auch einplanen, sonst bin ich nicht geduldig und habe vielleicht noch andere Sachen im Kopf und dann geht es nicht. Also das Kind muss lernen, planen. Die Mutter steht nicht mehr die ganze Zeit, oder der Vater, jederzeit zur Verfügung, als Nacht um 12 Uhr, einfach damit es eine gute Note gibt. Dann sagen natürlich die Eltern, ja, aber dann verpasst er da den Übertritt und dann hat er keine Chance. Und dann sagt er, dann muss er es halt verpassen. Er lernt so besser, oder sie, als wenn sie ständig hinten dran stehen. Es geht nicht. Ist oft schwierig, aber ich behaupte, Kinder lernen besser, wenn die Eltern das so übergeben. Selbst wenn sie einig repetieren müssen oder halt mal provisorisch werden oder was auch immer, die Eltern sind die schlechtesten Lerncoaches. Die Eltern sollten Eltern bleiben. Wenn es nicht reicht, dann kann man jemanden extern organisieren, der speziell für das ausgebildet ist. Kostet natürlich Geld, wenn es nicht innerhalb der Schule ist. Aber ich würde sagen, es ist gut investiertes Geld und sie schonen durch das ihre Nerven. Und wenn ihre Nerven kaputt gehen, das zahlt dann zwar Krankenkasse, aber alles in allem angeschaut, ist gut, gut investiertes Geld, wenn sie jemanden professionell reinholen. Also wie gesagt, die Verantwortung fürs Lernen im Kind übergeben, aber nicht durch das Herrühren in der Wut und aus Verzweiflung und Ohnmacht, sondern eine ganz klare Stabübergabe, also so wie bei der Stafette, als Ritual. Da kommen wir gerade zu einem weiteren Punkt, also das wäre Umgang mit Lernen. Braucht manchmal lang und manchmal glauben die Eltern nicht und sie können es nicht lassen, denn sie sind halt ehrgeizig mit ihrem Kind. Und dann sage ich halt einfach immer wieder das Gleiche, da muss ich dann Geduld haben, bis sie es schnallt Hans, dass es besser wird. Jetzt ein vierter Punkt, das ist Umgang mit Geld. ADHS-Kinder sind Kinder, die, wie gesagt, impulsiv sind. Und viele davon geben ihr Geld auch impulsiv aus. Also es wird impulsiv gekauft, es wird vielleicht impulsiv verschenkt, es wird impulsiv eingeladen. Man kauft sich zum Teil auch Gunst bei den Kollegen oder solche Sachen. Also das Geld, das fließt einfach davon. Und dann sagen die Eltern, sie kann noch nicht mit dem Geld umgehen, ich muss jetzt für sie verwalten. Und dann sage ich ihnen, nein, falsch. Damit das Kind lernt, mit dem Geld umzugehen, muss es ja Geld verwalten. Und von dort bin ich eine Vertreterin davon, dass man möglichst früh, und ich sage jetzt so mit 12, sie können auch früher anfangen, ein Taschengeld gibt. Und Eltern sagen dann oft, nein, ich gebe es ihm lieber jeden Tag und er kann mich ja fragen, ganz schlecht. Beim kleinen Kind kann man das Taschengeld pro Woche geben, ab 12 würde ich dann wahrscheinlich schon bald einmal anfangen, pro Monat. Dass das Kind muss das Geld selber verwalten. Dann sieht es, wenn das Geld weg ist und wenn am ersten Tag halt schon alles ausgegeben ist, dann hat es keinen mehr. Dann wird dann häufig gesagt, ja, dann fährt er schwarz oder dann hat er nichts zu essen. Und dann gebe ich ihm halt wieder Essensgeld. Und da sage ich dann auch, es wird ganz klare Summe geben pro Monat. Es wird kein Vorbezug gemacht. Sie dürfen nicht zum Mutter oder zum Vater pumpen. Oder lehnst du mich schnell aus? Da sind sie immer gut. Oh, ich setze jetzt gerade auf den Zug, ich habe gerade kein Geld. Gibst du mir 5 Lieber oder 10 Franken? Ich gebe das dann wieder zurück. Solches Zeug nicht. Da haben sie immer die Eltern und dann hat man am Schluss überhaupt keine Übersicht mehr. Also von dort her, ein festes Taschengeld, nicht pumpen, nicht Vorschuss geben. Es fällt den Müttern meistens schwer, manchmal auch den Vätern, und sie schieben immer hinterher. Und was dann passiert, man gibt Geld, man schiebt hinterher, man lässt das Kind Übergriff auf einen machen und man macht Übergriff auf das Kind. Man sagt dann immer, aber musst dann und setzt dann und musst sparen und hast schon wieder und das hast schon wieder gemacht. Und das bringt alles nichts. Also all das Gerede von den Eltern dem Kind gegenüber bringt gar nichts, nur die Handlung bringt etwas. Und wenn die Eltern dann sagen, ja, aber ein Vater schwarz, und dann sage ich, dann fährt er halt schwarz. Und wenn er schwarz fährt und verwünscht wird, dann wird das natürlich notiert. Und dort kommt dann sofort, dass die Eltern sagen, aber ich will nicht, dass er einen Eintrag hat im, ich habe bald gesagt, im Handelsregister, im Strafregister. Als chronischer Schwarzfahrer. Und der, also, wenn es weitergeht, kommt dann die Juga, also die Jugendanwaltschaft. Aber die Jugendanwaltschaft ist auch noch keine Gefahr. Mit denen kann man zusammenarbeiten. Und die können einem dann eine juristische Hilfe geben, sodass man ein bisschen stärker ist als Eltern. Also von dort haben wir nicht Angst haben vor der Strafe und der Jugendanwaltschaft. Die sind eigentlich ein Hilferein. Hingegen, wenn man das Kind freikauft, damit es nicht mit dem Gesetz in Kontakt kommt oder ja, Gesetz übertritt, dann tut man einem schlechten Dienst und macht eher weiter. Also fixes Taschengeld und nicht Vorschuss und nicht Nachzahl. Und verhungern muss es ja nie. Es wohnt daheim, hat gratis Bett. Und wenn es nichts zum Essen hat zum Mittag, kann es ein Brötchen mitnehmen. Da verhungert es auch nicht. Also man muss nicht Angst haben, das Kind wird nicht existenziell bedroht. Das mit dem Schwarzfahren lösen dann viele, indem sie halt ein Abonnement kaufen, das ist auch eine Möglichkeit. Dann vergessen sie die immer, wenn sie irgendwann liegen. Machen wir am Schießen gerade ein Doppel und geht halt dann wieder auf die SBB und sagt, ja, so und so. Und dann bekommt man, glaube ich, das Geld sogar zurück. Also, es ist ein bisschen ein komplizierter Weg, aber es ist besser, als einfach Geld nachzuschieben. Auch keine Schulden zahlen. Sie können dann aber auslehnen bei ihren Freunden und so. Ja, der bedroht mich und der macht das. Da kann man immer sagen, der soll zu mir kommen. Und dann rede ich mit ihm, aber nicht zahlen. Also, keine Schulden zahlen und keinen Vorschub geben. Es gibt natürlich dann ab und zu Ausnahmen, aber das wäre die Regel. Also keine Löcher stopfen. Etwas fünftes, ein fünfter Punkt, ist Umgang mit der eigenen Sexualität. je nachdem, wie man selber aufgewachsen ist, was man für eine Moral hat, ist man da zugeschnöpft oder offener. Der Umgang mit der eigenen Sexualität ist natürlich etwas ganz, ganz Wichtiges, auch für ADHS-Kinder. Es ist sehr gut, wenn sie eine Freundin oder einen Freund haben, dann anhand von einem Freund oder einer Freundin lernt man auch wieder seine Hörner abstoßen. Und oft sind sie dann dort auf einmal ganz zuvorkommend und nett und freundlich, im Gegensatz zur Mutter oder zum Vater. Und das ist ja toll. Und dann sehen wir, ah, die können ja das. Es ist ja gar nicht so, dass sie Rüppel sind. Also, was Sexualität anbetrifft, ist natürlich auch wieder wichtig, das ist heutzutage nicht mehr so schlimm, aber Luzern ist katholisch, ich weiß nicht, wie streng es da ist, dass man nicht will, die Sexualität kontrollieren, sondern dass man auch dort wieder seine Wertvorstellungen sagt, ohne dass man befehlt. Also Wertvorstellungen sagt, die natürlich auch lebt, also wenn man selber eine Affäre hat und dem Kind sagt, das gehört sich nicht, dann kommt das natürlich nicht so gut raus. Und es gibt sonst so viele Kinder, die dann selber herausfinden, dass ihre Eltern Affäre haben. Und dann ist da mit dieser moralischen Erziehung ist dann ein bisschen schwierig. Und die Kinder hören dann auch nicht weg. Also wichtig ist, dass sie ihre eigene Moralvorstellung auch wieder präsentieren, mit Überzeugung darlegen, ohne dass sie überzeugen wollen. Und die kann unterschiedlich sein. Die kann auch zwischen Mann und Frau unterschiedlich sein, das macht nichts. Aber anhand von diesen Wertvorstellungen können sich die Kinder dann orientieren. Und das tut ihnen gut. Auch dort im Kind wieder Eigenverantwortung übergeben, sowie für das Lernverhalten, auch für die Sexualität Eigenverantwortung. Als letztes kommt noch, als sechster Punkt, kommt der Umgang mit Drogen. Drogen sind heute überall. Ich habe vor Jahren mal an der Kante Luzern einen Vortrag gehalten über Drogenprävention und habe dann gesagt, viel Wissen um Gesundheit, viel Wissen um Krankheit macht noch nicht gesund. Also das Wissen darum, dass Drogen schädlich sein können, hindert natürlich nicht daran, dass man sie nimmt. Man sagt, ADHS-Kinder nennen in der häufigen Drogen, sie nennen häufig Drogen als Selbstmedikation. Und ich habe sagen und schreiben einmal in Zürich bei einer Elpos-Weiterbildung gehört, wo die Mutter gesagt hat, ich bin froh, wenn er Haschisch raucht, dann ist er besser zu haben. Es stimmt natürlich, das Hüpplige von den ADHS-Kindern kommt ein bisschen oben runter, wenn sie Haschisch rauchen. Dann im Cannabis hat es einen gewissen Stoff drin, der so ein bisschen beruhigt. Und das macht sie ein bisschen ruhiger und dann sind sie ein bisschen angenehmer. Sie sind ein bisschen zühner, sie sind ein bisschen zu und es ist noch alles ein bisschen gleich. Das ist natürlich nicht so gesund. Ja. Etwas ganz Wichtiges, also das könnte ich jetzt so zusammenfassen, in der Pubertät sollte man lernen, sich mit seinem Umfeld auseinandersetzen. Also die psychosoziale Entwicklung, die läuft über die Auseinandersetzung mit dem Umfeld. Und indem man Drogen nimmt, setzt man sich nicht mehr so gut auseinander. Indem man Haschisch nimmt, ist einem alles ein bisschen Wurst und dann setzt man sich nicht mehr auseinander und dann lernt man nicht. Also man bleibt Kindskopf. Und dann kommt noch dazu, und das weiss man jetzt, ich habe am Anfang gesagt, die Veranlagung, da kann ich jetzt sagen, die genetische Veranlagung und das Umfeld, das miteinander gekrankt, da gibt es jetzt auch Untersuchungen, wo man das beweisen kann. Und es gibt Kinder, die bei Haschischkonsum eine Psychose machen. Das heisst, einen schizophrenen Schub machen. Und das weiss man vorher nicht. Also, ich denke sogar, dass ADHS-Kinder ein bisschen mehr gefährdet sind, mit Cannabis einen psychotischen Schub zu machen, als andere, die kein ADHS haben. Ich wollte ihnen mit dem überhaupt nicht Angst machen. Aber ich muss doch irgendwie mein Wissen weitergeben. Und darum ist es wichtig, dass man in Bezug auf Drogen auch wieder eine klare Haltung haben. Also es läuft jetzt in Kalifornien, es läuft jetzt auch, ich weiß nicht wo, Luxemburg oder wo. Zürich ist auch immer so ein Kandidat gewesen, wo sie sagen, Hasch ist überhaupt nicht gefährlich. Bei Teilkindern macht es nichts, also gefährlich. Es schadet in dem Sinn, dass man sich psychosozial nicht entwickelt. Man bleibt ein Kindskopf. Und die Leute aus den 68er Jahren, die ständig Haschisch geraucht haben, sind zum Teil einfach so ein bisschen kindlich zurückgeblieben. sage ich jetzt. Ich komme auch aus den 68er Jahren, aber ich kann nicht rauchen, darum habe ich es nie getan. Also man beraubt sich seiner psychosozialen Entwicklung. Aber wenn man eine gewisse genetische Prädisposition hat, wo man noch nicht genau weiß, was das ist, aber es gibt eine, wenn man dann Cannabis raucht, dann kann es zu einer Schizophrenie führen. Und wir in der Psychiatrie haben natürlich sehr viele erlebt und es hat auch zugenommen. Mit dem vermehrten Cannabiskonsum hat die Psychose bei den Jugendlichen zugenommen. Und das ist jammerschade. Und wenn man hier natürlich sagt, Cannabis macht einfach nichts, ist das einfach falsch. Jetzt wieder, auch bei den Drogen dürfen sie als Eltern nicht verbieten und ich, du darfst das nicht, sondern ich finde es schädlich, ich finde es nicht gut für dich, ich möchte das nicht, aber sie können es nicht verbieten. Ich verbiete dir das, geht nicht. Das Kind muss Eigenverantwortung übernehmen und selber schlussendlich beschließen, es geht nicht. Ich habe solche gehabt, die geraucht haben, die psychotisch geworden sind, aber es haben fast alle, mit ganz wenigen Ausnahmen, die ich nicht gerade von Anfang an hatte, haben sie gelernt, innerhalb von 2 Jahren damit umzugehen. Das heisst, sagen, nein, das ist für mich kein Thema mehr, ich will es nicht mehr, ich mache es nicht mehr. Also, die lernen schlussendlich, kein Cannabis mehr zu rauchen. Sie müssen es nicht verbieten. Vielleicht müssen sie noch ein paar Mal reingehen, aber sie müssen es nicht verbieten. Es geht einfach nicht. Also von dort her, auch bei den Drogen, gilt die gleiche Haltung, die gleiche Regelung, eine klare Haltung haben, die klar zum Ausdruck bringen, nicht überzeugen wollen, sondern selber überzeugt sein. Wo ich habe mit Vorträgen gehalten über Drogen und so, und meine Tochter, die Teenage-Tochter, hat gesagt, du bist in der Monte heim, da kommst du nicht raus. Das ist blöd. Und die haben alle Haschisch ausprobiert. Und dann habe ich gesagt, ist mir gleich, wenn du findest, ich bin in der Monte heim, das ist meine Haltung. Und ich finde, Haschisch muss man nicht unbedingt konsumieren und es macht die und die. Also man bleibt ein Kindskopf und ich habe in dem Buch, das ich herausgegeben habe, über wie bewahren wir unsere Kinder vor der Drogensucht, habe ich gesagt, es macht Jugend Alzheimer. Also man verblödet früher. Und wir verblöden ja alle irgendeinmal vielleicht, weil das Hirn mit der Zeit so ein bisschen abbaut. Aber es ist ja jammer, schade, wenn ein Jugendlicher sein Hirn schon abbaut mit 16. Da kann man sogar, also es gibt da auch wieder Untersuchungen, wenn chronische Cannabiskonsumenten, also in Nordafrika ist Quat, aber es ist die gleiche Wirksubstanz, wenn chronische Quat-Konsumenten Autounfall gemacht haben, man hat ihre Hirne angeschaut, dann ist das Hirn geschrumpft. Wenn man bei den Schizophrenen Hirnanalyse macht, da hat man nicht mehr operieren, man kann ja das heute so darstellen, dann sind die Schizophrenen haben dann auch so ein bisschen Hirn geschrumpft gehabt. Das hat verschiedene Ursachen, weil die meistens sehr isoliert leben und keine Stimulierung mehr haben. Aber die Schizophren waren und Cannabis geraucht haben, denen ihr Hirn ist am meisten geschrumpft. Also von dort her zeigt das klar, Cannabis zusammen mit Schizophrenie ist natürlich schädlich für die Entwicklung von einem Menschen. Und mir tut es immer unglaublich leid, wenn ich so Jugendliche sehe, die in eine chronische Laufbahn hineinlaufen, über Cannabiskonsum und dann Psychose. Aber wie gesagt, nicht kontrollieren, nicht nachspionieren, eine klare Haltung und mit jemandem zusammenarbeiten, der ihnen dann vielleicht hilft und Unterstützung gibt, dann lernen die Jugendlichen innerhalb von einem halben Jahr, spätestens von 2 Jahren von dem wieder abziehen. Mit ganz wenigen Ausnahmen. Jetzt komme ich zur Schlussbemerkung. Und ich tue einen Satz parodieren, den ich in meiner medizinischen Laufbahn gehört habe, mal von einem Chef von mir. Man sagt auch, mein Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Da sage ich nein. Im Umgang mit dem ADHS-Kind sage ich genau das Gegenteil. Kontrolle ist schlecht, Selbstkontrolle ist besser. Also im ADHS-Kind früh Selbstkontrolle zu übergeben, ist besser. Denn oft weiß es selber besser, was gut für sich ist, lernt es auch besser, als wenn er ständig drin funktioniert. Man darf sich, man soll sich mit einem ADHS-Kind auseinandersetzen, aber nach Möglichkeit auf eine ruhige Art, wo man gut bei sich selber bleibt und nicht sich immer wieder in einen emotionalen Sturm begeben. Also von dort her eine authentische, ehrliche, standhafte Auseinandersetzung, ohne rigid dabei zu sein, hilft im ADHS-Kind besser, sich zu einer gesunden, interessanten Persönlichkeit zu entwickeln, als ständig an einem Umgehen. Und ich sage sogar, ADHS-Kinder muss man häufig früher loslassen, im Sinne von, eben, sie wüssten besser, was für sie gut ist, als mehr. Und da bringe ich zum Abschluss nochmal so ein Beispiel aus der Chaos-Theorie, aus der Turbulenzen. Ich habe mal anstehen müssen, als ich gewartet habe auf einen Flug. Da habe ich zwei Piloten miteinander gehört reden. Und die haben gesagt, im Notfall, wenn das Flugzeug in die Turbulenzen hineinkommt, das Steuer im Flugzeug übergeben, das Flugzeug weiss es besser als mehr Piloten. Denn das Flugzeug passt sich dann da den Strömungen an und schaufelt es so durch. Hingegen, wenn wir eingreifen, haben wir Tendenz zum Übersteuern und dann tun wir auch ein ADHS-Kind übersteuern und dann gibt es eine Schleuderbewegung und uns schleudert es raus und das Kind raus und das ist nicht so gut. Das Gleiche lernt man beim Fahren auf dem Eis. Ich habe noch nie einen Schleuderkurs gemacht, aber ich bin manchmal ein bisschen schnell gefahren auf dem Schnee. Also das sagt man ja, wenn man einen Schleuderkurs macht, man sollte das Steuerrad eigentlich so mit einem Finger heben, damit man nicht übersteuert. Also sanft heben, dann auf rutschigen Flächen, wenn man dort übersteuert, dann versperrt sich und dann schleudert man viel mehr. Und das sind so ein bisschen Bilder, die man verwenden für die ADHS-Kinder. Wir Erzieher haben häufig Tendenz, ADHS-Kinder zu übersteuern und das kommt nicht gut. Also darum lieber in ein Steuer früher übergeben mit Haltungen, mit Regeln, das ist der Gartenhaken. Aber sie schlussendlich die Feinsteuerung selber machen lassen, als sie da übersteuern und dann Persönlichkeitsstörungen oder psychische Krankheiten daraus machen. Das wären meine Gedanken. Und jetzt sind wir eigentlich gerade am Ende. Ist irgendeine ganz brennende Verständnisfrage? Oder ist alles klar für Sie? Ja? Der Schlaf. Mhm. Also Schlaf ist ja, steht im Zusammenhang mit Aktivphase und Ruhephase. Und ADHS-Kinder sind natürlich sehr aktiv. Es gibt solche, die dann ein bisschen weniger Schlaf brauchen als andere. Jetzt, wenn man sie am Tag dann fest übersteuert und sie auftreibt, dann können sie auch nicht mehr schlafen. Jetzt Schlaf kann man nicht befehlen. Du musst jetzt schlafen. Wenn sie das probieren, dann geht es nicht. Von dort her ist es wichtig, dass man so in Richtung Schlaf, also bevor man ins Bett geht, oben runterfahren. Also ein Computer muss man ja auch oben runterfahren. Man macht Fenster um Fenster zu. Und da müssen Eltern diesen Kindern auf eine Art Ritual beibringen, wo das Kind oben runterfährt. Und das kann verschieden sein. Der noch eins, der ein Musikinstrument spielt, geht immer noch ein bisschen Klavier spielen. Jemand anderer, also wir haben unserem Sohn immer Tagebuch schreiben, also ins Bett gelegen, auf dem Bauch liegen, Tagebuch schreiben, das macht er heute noch. Also einfach so seine Sachen aufschreiben. Also irgendein Ritual herausfinden, das gut ist. Aber sicher nicht am Abend noch irgendwelche riesigen Diskussionen. Nicht mehr so. Keine Bestrafung, kein Theater. Runterfahren. Beruhigen. Aha, der Ausgang. Ja, das ist die Handhabung vom eigenen Schlaf. Und da, ich bin wahrscheinlich eher liberal und ich habe nur gesagt, wann kommst du heim? Also ich übergebe dem Kind Verantwortung für den Ausgang. Wenn es dann sagt, um halb, wenn es natürlich gemacht, an welchem Halbi? Ich weiß auch nicht was. Wir haben in Zürich gewohnt, da hat man auch heimlaufen. Halbi 1. oder 1:30, dann sage ich, ah, ich fände eigentlich das und das wäre besser und vielleicht findet man dann etwas und sagt dann so. Ich bin nie aufgeblieben danach. Das haben die Kinder, also Eltern von Kollegen der Kinder, nicht geglaubt. Die anderen Kinder auch nicht geglaubt. Aber ich habe gesagt, was bringt es mir? Ich ändere nichts. Und ich fange sicher keinen Krach an in der Nacht. Ich frage am nächsten Morgen, wann bist du heimgekommen? Aha, was war es? Und dann kann ich wieder sagen, ich will, dass du dann und dann heimkommst. Also dann bringe ich immer wieder die Regeln. Aber ich übergebe auch in der frühen Verantwortung. Wenn alles schief läuft, also jede Nacht weg, dann würde ich sicher auch eingreifen und sagen, jetzt wollte ich das nicht. Du hast zwar die Freiheit gehabt, du hast nicht handhaben, jetzt bin ich hier und das läuft so. Und dann stand ich selber mit der Tür. Also ich kann natürlich nicht selber in den Ausgang gehen und sagen, du musst hier bleiben. Dann muss ich physisch vor der Tür stehen, dass nicht rausgeht. Oder ja, wach sein, also sie gehen dann zum Fenster raus und solche Sachen. Man muss präsent sein, sie sind erfinderisch. Das ist natürlich eine Mühe. Ist es so beantwortet? Okay. Ja? Medikament? Okay, ja. Das ist viel gelobter Ritalin. Also, man sagt bei den ADHS-Kindern, die haben... Ich bringe das Modell vom Hirn und ich tue es von der Seite zeigen. Und das Hirn, mein Daumen ist das emotionale System vom Hirn, das bei den ADHS-Kindern so sich leicht aufschaukelt. Und von dem Hirn zu dem Grosshirn, also die Bahnen, die sind nicht so richtig aktiviert. Und dort gibt es Dopamin, das ist eine Überträgersubstanz, und das Ritalin ist ein Amphetamin, ist an sich eine Droge, auch Vergas, ein Upper, ein Stimulans. Und mit dem Ritalin tut man dann da die Bahnen aktivieren und dann können sie besser aufpassen. Jetzt, durch Ritalin werden dann nämlich die Noten in der Schule besser und so weiter. Aber es hat natürlich immer auch Nebenwirkungen. Also der Appetit geht weg, man verwendet sie auch als Appetitzügler. Und sie sind so ein bisschen eingeschränkt. Also sie sind nicht mehr so lebendig und so spontan und so gefühlsmäßig. Und Teile Kinder sagen dann, ich bin ein Zombie, ich bin nicht mich selber, ich will das nicht. Und es gibt Kinder, die es verweigern und es gibt Eltern, die es verweigern. Ich tue es nicht verweigern, aber ich tue es nicht als erstes gerade vorschlagen. Heute weiss ja jeder, was Ritalin ist. Und wenn es die Eltern wollen, dann tue ich es auch verschreiben. Heutzutage wird es auch den Erwachsenen verschrieben. Bin ich eher vorsichtig. Ich finde, man sollte lernen, mit seinem ADHS umgehen. Und im Erwachsenenalter sollte man es können und sich dann nicht noch mit Ritalin nachhelfen. Aber es wird natürlich heutzutage auch viel bei den Erwachsenen verschrieben. Und zum Teil können dann die ihren Job halten oder machen sonst bessere Leistungen. Also die Schulleistung, das Aufpassen, also die Aufmerksamkeitsstörung, die kann sehr stark bessern mit dem Ritalin. Und es ist heute eines der meist verschrittensten Medikamente. Also es hat riesig zugenommen. Und ich, ja, also man sagt, glaube ich, 20-40% der Studenten gehen nicht mehr an Prüfung ohne Ritalin. Das ist natürlich verrückt. Wo wir noch Prüfungen gemacht haben als Medizinstudenten, ist man durchgefallen, wenn man irgendein Medikament genommen hat. Heute gehen sie alle mit Medikament. Und das ist ein bisschen das. Also ich habe ja gesagt, in der Pubertät muss man lernen, mit seinen Emotionen umzugehen. Und heute ist ein riesen Trend, wenn man die Emotionen im Griff hat, ein Medi. Ein Medi zum Abholen, ein Medi zum Aufpushen, ein Medi zum Aufpassen, ein Medi zum Schlafen. Es ist fürchterlich. Und da bin ich sehr, ja, kritisch. Und wenn die Jugendlichen schon so viele Medi haben, die haben dann Ritalin, die haben dann Antidepressiva, die SSRI, dann bekommen sie noch ein Neuroleptikum, eine ganze Batterie von Medikamenten. Und so lernen sie ja nicht selber mit den Emotionen umgehen, sondern Chemie macht. Und was gibt denn das für eine Persönlichkeit? Also von dort her gebe ich den Teenager oft ungern mit. Aber sie kommen zum Hausarzt über, zum Psychiater. So. Ja. Ja, ich weiss, die Lehrer verlangen es. Und da sage ich, wenn die Eltern das nicht wollen, dann sage ich, ja, die haben das Recht. Und wenn das Kind dann rausgeht, dann muss man eine neue Schullösung finden. Wir hören ja das im nächsten Referat. Was auch hilft diesen Kindern, alles was ritualisiert, was ich vorhin gesagt habe, also etwas regelmäßig machen. Regelmäßig Sport, regelmäßiges Instrument, regelmäßig schreiben. Also man muss gute Rituale haben, Rhythmen, man muss sie rhythmisieren. Und das gibt Halt, Stabilität und das holt sie auch runter. Was heute auch gemacht wird, ist Neurofeedback. So lernen sie sich selber zu beruhigen. Auch so Sachen wie Jonglieren kann einen beruhigen. Irgendein Geduldsspiel. Teilleute machen Sudoku, um sich zu beruhigen. Also irgendetwas, das die Aufmerksamkeit fasziniert. Und das ist natürlich nicht bei jedem Kind gleich. Ist das so ein bisschen beantwortet? Da war noch irgendeine Frage. Ist nicht mehr? Ja? Das stimmt. Ja. Ja. Finde ich richtig. Ja. Bin ich absolut einverstanden. Wenn das Kind sagt, nein, das wollte ich nicht, dann akzeptiere ich das, dann machen wir es anders. Und hat niemand das Recht, dem das aufzuzwingen. Ja. Mal? Ja? Ah, Welpenschutz. Welpen sind die kleinen Hündchen. Welpen. Und die kleinen Hunde haben ja so, also alle Jungtiere haben so komische Pelze, also die noch anders aussehen. Die Schwänze sind noch grau, wenn sie erwachsen werden, sind sie weiß. Und an dem Pelz erkennt man, also Welpen sind die kleinen Hunde. Und die gehen die Hundemutter beißen und zupfen, sie beißt nie im gleichen Maß zurück. Und das ist Welpenschutz. Ist das so verstanden? Also man darf nicht gleich zurückschiessen, wie das Kind gegen einen schiesst. Und Teileltern sagen, ja, aber der ist so frech, dann darf ich auch. Häufig Väter machen das. Aber es ist nicht gut, denn die Kinder sind ja viel schwächer als wir. Und die blustern sich auf mit Imponiergehabe. Und da dürfen wir nicht gleich reinhauen. Ja? Kann was abhängig machen? Ritalin? Ritalin? Ja, ja. Kann abhängig machen, ja. Also, man kann es steigern, man steigert es dann immer mehr, um den Wachheitseffekt zu haben. Und dann ist es eine Droge. Wenn man es immer gleich behaltet, mit der gleichen Dosierung und halt einfach ein bisschen wach ist, ja, besser funktioniert, dann nicht. Aber viele Erwachsene oder so Jugendliche steigern es dann amix. Und dann ist man in der Sucht drin. Ja? Ja? Ja. Also. Ja, also dass der Körper dann braucht, um wach bleiben. Also, dass man ein Craving hat danach, dass man immer mehr will nehmen. Und wenn man es nicht hat, also die hauen uns dann zum Teil die Bude ein, also weil sie das einfach wollen. Also, es gibt eine Panik, wenn sie es nicht haben. Es gibt Sucht, es gibt Entzugserscheinungen. Also, ob jetzt das psychologisch ist oder körperlich, ist noch schwierig zu auseinandernehmen. Ja. Ja? Merkt ihr was? Beim Ritalin? Aha. Nein, habe ich gar nicht. Nein. Dass es Muskelzuckungen gibt. Das wäre dann eine Hyperinnervation der Muskeln, die dann so wie unter Strom sind. Ja. Okay. Ist nicht so gut. Nein, ich kenne es nicht. Nein. Muss ich mal ein bisschen genauer schauen. Ich verschweife offensichtlich nicht so häufig. Bei welcher Dosis? Wir? Und ist höher gewesen? Okay. Ja, ich gehöre sowieso auch zu denen, die wenig geht, also 20, 40 und ja. Teil gehen ja 80 und 100, das getraue ich mir gar nicht. Da finde ich dann schon viel zu höher. Mal, ich denke, wir müssen langsam Pause machen, damit wir nicht hinterher kommen. Ich wünsche eine gute Pause und weiterhin einen schönen Nachmittag.